Hallo, schönen guten Morgen auch von mir. Ich begrüße an euch alle, die jetzt zuhören, an die Brüder und Schwestern, an die Gäste. Und ja, ich möchte heute über Jesu Trost und Jesu Liebe sprechen oder auch anders genannt, wem vertraue ich? Eigentlich würde ich heute gar nicht hier sitzen. Eigentlich wollte Norman heute die Botschaft halten, so ein wenig auch in den Themenbereich. Aber leider ist er erkrankt, so dass er mitgeteilt hat in der Woche, dass er die Botschaft nicht halten kann. Und ich wünsche Ihnen von dieser Stelle gute Besserung und viel Kraft, auch Gottes Segen in der Zeit, auch mit seinen gesundheitlichen Herausforderungen, die immer wieder da sind. Als ich vor einigen Tagen die Nachricht erhielt, dass Norman heute leider nicht die Predigt übernehmen wird, dachte ich, bei mir sollte ich das machen. Und ich war mir zunächst mal nicht so sehr sicher. Also zu dem Thema sind mir sehr viele Sachen durch den Kopf gegangen, da ich eigentlich heute das Abendmahl gestalten wollte, neben der Predigt von Norman. Hatte ich sehr intensiv am Montag mit ihm darüber gesprochen, schon über die Thematik. Und insofern habe ich gedacht, na gut, ich habe es mir schon ein bisschen angeschaut. Und es ist auch ein Thema, was mir genauso am Herzen liegt, über Trost und Mitleid immer wieder zu reden. Seit einigen Tagen, wie gesagt, gehen mir viele Gedanken durch den Kopf und auch gestern bin ich noch ziemlich lange unterwegs gewesen, um erstmal meine Gedanken zu sortieren. Und ich denke sehr oft darüber nach, was heißt es, Jesu zum Vorbild zu haben? Unter dem Gesichtspunkt, dass wir Christen sind oder Jünger sind, ist unser Ziel, Jesus ähnlicher zu werden. Und ich denke darüber nach, geht denn das überhaupt? Bei diesem Maßstab, den Jesus uns vorlebt. Jesus war perfekt und wir können einfach nicht, und wir sind es nicht, wir werden definitiv nicht perfekt sein. Und insofern lohnt es sich immer mal wieder darüber nachzudenken, was steht denn eigentlich? Jesus ähnlicher zu werden, heißt nicht, ihm gleich zu werden. Es werden Dinge sein, die uns gelingen, es werden Dinge sein, die uns nicht gelingen, zeitlebensmöglicherweise nicht. Die meisten von euch wissen von meiner körperlichen Herausforderung seit meiner Kindheit. Und egal, was ich angestellt habe und was ich versucht habe, ich war niemals so schnell und geschickt wie andere Kinder. Ich konnte niemals wirklich gut basteln oder Fußball spielen und war damals war oftmals auch sehr eingeschränkt bei alltäglichen Dingen, die Beweglichkeit und Kraft brauchten. Also kurz und gut, ich habe sehr früh lernen müssen, den sogenannten Standard kann und werde ich nicht erreichen. Ich bin anders. Wir werden im Laufe der Predigt sehen, jeder ist anders. Schlagt mal bitte zu Psalm 8 auf, Verse 4 bis 6. Wenn ich sehe die Himmel deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist ein Mensch, dass du seiner gedenkst, und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott, und Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Das singt David in den Psalmen. Eine sehr, sehr starke Botschaft, wie ich finde, weil er zeigt, was Gott über die Menschen denkt, was seine Überzeugung ist, obwohl er unterschiedliche Lebenssituationen, nicht die einfachsten, wir kennen seine Geschichte, hatte nicht die einfachsten Situationen, aber er kommt zu der Sache, Gott, dass der Mensch in Ehre und Herrlichkeit, dass der Mensch mit Ehre und Herrlichkeit gekrönt wurde. Seit vielen Jahren begleitet mich dieser Psalm und ich denke mal immer wieder darüber nach, wenn ich über Menschen, wenn ich über mein Leben nachdenke. Es steht es ist eine unheimliche Ermutigung. Dabei singt der Mensch völlig unfrei, unabhängig von der Lebenssituation. Es gibt nichts, was dir, Mensch, die Ehre und Herrlichkeit in Bezug zu Gott streitig machen könnte. Er hat dich gekrönt. Du selbst als Mensch bist Standard. Nun kann man natürlich einwenden und sagen, ja, aber die Errettung ist hier überhaupt notwendig, wenn ich gekrönt bin. Ja, natürlich ist sie notwendig. Sie ist dadurch eigentlich erst überhaupt möglich, dass er sich mit Ehre gekrönt hat. Gott ist es wichtig, dass du eine Beziehung mit ihm hast. Gott ist es wichtig, dass du, wenn du direkt, wie wir gelesen haben, direkt unter ihm bist oder weniger Unterschied gemacht ist, dass du mit ihm verbunden bist, dass er mit dir zusammen gestaltet. Und deswegen errettet Gott Menschen, deswegen möchte er, dass Menschen gerettet werden. Mein erster Punkt heute ist, Jesus heilt. Wir schlagen mal auf zu Johannes 9, 1 bis 7. Und Jesus ging vorüber und sah einen Menschen, der blind geboren war. Und seine Jünger fragten ihn und sprachen, Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren ist? Jesus antwortete, es hat weder dieser gesündigt noch seine Eltern, sondern es sollen die Werke Gottes offenbar werden an ihm. Wir müssen die Werke dessen wirken, der mich gesandt hat. Solange der Tag ist, es kommt die Nacht, da niemand mehr wirken kann. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Als er das gesagt hatte, spuckte er auf die Erde, machte daraus einen Brei und strich den Brei auf den Augen des Blinden und sprach zu ihm, geh hin zu dem Teich Siloah, das heißt übersetzt gesandt, und wasche dich. Da ging er hin und wusch sich und kam sehend wieder. Hier sehen wir ein wahres Wunder Jesu. Wir lernen aber auch eine ganze Menge über Gottes Sichtweise auf unsere Prüfungen, auf unsere Herausforderungen, die uns tagtäglich begegnen. Die Frage der Jünger ist zunächst, was hat dieser getan, dass er blind ist? Jesus sagt, nö, nichts. Er hat nichts getan. Wir kennen vielleicht auch bei uns die aufkommende Frage, was hat er, sie oder ich getan, dass dies oder jenes passiert ist? Warum ist mir das passiert? Und tatsächlich findet sich diese Fragestellung nach wie vor, oder findet diese Fragestellung nach wie vor in vielen religiösen Ansichten und Darstellungen über Einfluss. Es passiert, weil Gott uns strafen möchte. Wir kennen, solche Lehren sind natürlich bekannt, dass Gott uns zurückweisen möchte, deswegen passiert das und das. Aber das ist nicht Gottes Herz. Wenn wir die Sichtweise haben, Gott möchte uns strafen mit einer Situation, dann verpassen wir den Kern, eine Herausforderung. Ich meine die Großherzigkeit, die Liebe Gottes. Und das ist das, was Jesus hier sagt. Er sagt, damit Gott sich verherrlicht. Jesus erläutert und sagt, dass die Werke Gottes offenbar werden. Ja gut, ich habe eine knifflige Situation und Gott soll sie verherrlichen dadurch. Das scheint paradox, aber das ist es nicht. Gott verherrlicht sich darin, weil er die Kraft und Zuversicht gibt, unser Leben zu leben. Jesus macht einen. Jesus macht einen Brei aus Erde und Spucke. Eklig denke ich, beim Lesen. Und dann wird der noch auf die Augen geschmiert. Ganz ehrlich, ich hätte mich geweigert. Aber was sehen wir in dem Blinden? Es geht um Glauben, es geht um Demut. Er vertraut Jesus, dass das helfen wird, was Jesus tut. Gestern traf ich eine ältere Frau vor unserem Haus, die vom Einkaufen kam, und ich sah sie irgendwie, dass sie auch besonders irgendwie sehr fröhlich ist und dass sie aber auch wegen einem Schlaganfall offensichtlich sehr schwer lief. Sie grüßte mich und ich grüßte zurück. Und ich sagte zu ihr, Sie haben es aber auch schwer mit dem Laufen. Daraufhin sagte sie zu mir, ja, das ist richtig. Ja, aber ich glaube an Jesus und das gibt mir den Mut für jeden Tag. Das war ein gewaltiges Zeugnis. Ich dachte, wie ermutigend ist das, wenn sie das jedem erzählt. Und ich fragte mich aber auch, habe ich den Mut, das jedem zu erzählen? Das ist genau, was Jesus oben sagt. Die Hoffnung haben wir nur bei Gott. Und die Hoffnung besteht für dich persönlich. Aus meiner Sicht, ein weiterer sehr wichtiger Punkt ist, du kannst nichts verdienen aus Leistung. Insofern ist es auch logisch, dass nichts aus einer Strafe heraus passieren kann. Denn nur Fehlleistungen können bestraft werden. Und es ist schon mal beruhigend, dass es nicht auf unsere Leistung ankommt. Ich muss nicht, oder auf der anderen Seite, Gottes Werke stehen für jeden offen, gleichgültig, in welcher Situation du dich befindest. Jesu Mitgefühl. Dazu schlagen wir Lukas 8, 43 bis 48 auf. Und eine Frau hatte den Blutfluss seit 12 Jahren. Sie hatte alles, was sie zum Leben hatte, für die Ärzte aufgewandt und konnte von niemandem geheilt werden. Die trat von hinten heran und berührte den Saum seines Gewandes. Und sogleich hörte ihr Blutfluss auf. Und Jesus sprach, wer hat mich berührt? Als es aber alle leugneten, sprach Petrus, Meister, das Volk drängt und drückt dich. Jesus aber sprach, es hat mich jemand berührt, denn ich habe gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Da aber die Frau sah, dass sie nicht verborgen blieb, kam sie mit zitternden Fingern vor ihm nieder und verkündete vor allem Volk, warum sie ihn berührt hatte und wie sie sogleich gesund geworden war. Er aber sprach zu ihr, meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen, geh hin in Frieden. Im Neuen Testament gibt es viele Heilungsgeschichten und eine besondere davon ist diese. Blutfluss ist zu dieser Zeit nicht nur eine Krankheit, sondern sie galt, du kannst es im 3. Mose nachlesen, sie galt als unrein. Und wer im Blutfluss litt, wurde in der Gesellschaft stigmatisiert und galt als unrein. Er wurde gemieden. Und jetzt macht die Frau was Unglaubliches. Sie sieht Jesus und fasst an seinen Saum. Sie überwindet sich, seinen Saum anzufassen, ohne zu wissen, was passiert. Ohne zu wissen, sie geht das Risiko ein. Sie weiß auch nicht, wie er auf sie zugeht, denn sie galt als unrein in der jüdischen Gesellschaft. Hier wird diese Geschichte erzählt und wir sehen sofort die weltliche Reaktion von Petrus. Petrus sagt, drängt zur Eile zum Weitergehen, wir haben keine Zeit, das Volk drängt dich. Und Jesus sagt, nein, ich will wissen, wer mich berührt hat. Ich will wissen, wer meinen Saum angefasst hat. Und er sieht die Frau, die verängstigt vor ihm niederfällt. Trotz allem Trubel, die Frau, die den Saum berührt hat, war ihm wichtig. Es war ihm wichtig zu wissen, wer Hilfe brauchte. Und sei gewiss, auch du persönlich gehst nicht unter in der Masse für Gott. Du bist persönlich wichtig. Du bist nur einmal da, du bist der Standard für Gott. Um mal auf Psalm 8 zurückzukommen, ganz kurz. Gott ist es nicht egal, wie es dir geht und was dich gerade beschäftigt. In jeder Minute kümmert er sich darum und leidet und freut sich und leidet unter Umständen mit dir. Ein weiterer Punkt, der mir wichtig erscheint, ist Jesu Joch. Wir schlagen das so auf Matthäus 11, 28 bis 30. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf mich mein Joch, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jo, wenn du an ein Joch denkst, dann denkst du natürlich an was Schweres, an was Gewaltiges. Woraus besteht das Joch? Aus Sanftmütigkeit, aus Demut oder aus Ruhe? Gottes Führung, Jesu Führung für dich. Jesus möchte, dass du ihm vertraust. Das ist sein Wunsch. Dafür. Und er lässt dir aber freie Entscheidung. Er ist sanftmütig. Er ist mit dir. Er sagt nicht, du musst das und das machen, sondern er bietet es an. Aber das Unglaubliche ist, es ist ein riesiges Angebot. Du sollst erquickt werden. Und hier schlagen wir wieder einen Bogen zum Johannes 9. In guten und auch in herausfordernden Zeiten bedürfen wir sein Joch, seiner Führung, seiner Demut, seiner Liebe, seine Ruhe, um durch unser Leben leben zu können. Hier geht es um Vertrauen, das wir brauchen. Vertrauen zu Gott, Vertrauen zu Jesus, Vertrauen zum Heiligen Geist. Dennoch sind wir sehr oft verunsichert, weil Vertrauen sehr viel damit zu tun hat, wie wir interagieren, was wir täglich erleben, wo unser Vertrauen unter Umständen sehr verletzt wurde, enttäuscht wurde und wo wir neues Vertrauen aufbauen müssen. Und unsere Tagesgedanken sind vielleicht manchmal, ich sollte so und so sein. Jesus war auch so. Ich sollte das nicht mehr machen. Ich bin so lange Christ. Ich fühle mich gesund. Ich fühle mich nicht gesund. Aber ich soll als Christ immer die Extrameile gehen. Werde ich diese Sünde endlich nicht mehr begehen? Und viele andere Gedanken werden dich vielleicht am Tag mehrfach einholen. Und tatsächlich es ist es so, dass wir es brauchen, dass wir einander brauchen in der Gemeinschaft. Zum einen, dass wir darüber reden können, über unsere Ängste, Sorgen, Freuden. Eigentlich wollte ich anderes sagen, Freude, Ängste, Sorgen. Und zum anderen braucht es diese Offenheit, diese Demut, dass du es jemandem erzählen kannst. Aber es braucht auch den Zuhörer. Hörst du zu? Hörst du, was dein Bruder oder deine Schwester dir erzählt? Oder es ist eine Floskel. Wie geht's dir? Ganz kurze Antwort. Okay, hoffentlich erzählt er nicht mehr. Es ist völlig normal, wenn dir jemand was erzählt und du vielleicht nicht verstehst, was er wirklich erleidet. Das ist normal. Du kannst nicht alles verstehen in jeder Situation. Aber dann drücke es auch aus. Dann frage nach. Ich habe auch schon erlebt, dass ich ihm einem Bruder oder einer Schwester was erzählt habe, was nicht so einfach für mich ist. Und ich hörte dann die Bemerkung, die durchaus nicht negativ gemeint war. Ja, das sieht man dir aber gar nicht an. Ich dachte so, ja, schön, dass man es mir nicht ansieht. Endlich habe ich gelernt, eine Maske zu tragen, dass nicht jeder sieht, was bei mir los ist. Das hat aber noch einen ganz anderen wichtigen, hat aber auch einen anderen Aspekt. Drückt diese Bemerkung ernsthaftes Mitleid und Vertrauen aus. Und es bleibt so unterschwellig übrig. Ja gut, also ich habe das jetzt gerade erzählt, aber möglicherweise ist es nicht angekommen. Oder manchmal hören wir zu und sind sehr vorschnell mit der Bemerkung, es tut mir sehr leid. Und das Gesicht des Betreffenden verrät, ich verstehe eigentlich wirklich nicht, aber ich will was Schlaues sagen in dem Moment. Das ist jetzt kein Vorwurf, wenn dir das passiert. Ich sagte vorhin schon, es ist normal, dass wir nicht jede Situation verstehen können. Nur Jesus hat diese Situation verstanden, weil er selbst viel erlitten hat. Die Frage ist nur, drücke das natürlich, was ich vorhin schon war, da aus und sage, weißt du, es tut mir sehr leid, dass du dich so fühlst, aber bitte verstehe, ich kann nicht im Einzelnen nachvollziehen, wie es dir geht damit. Das verschafft mehr Vertrauen, mehr Offenheit, aber auch mehr Zusammenhalt. Und im Epheser gibt es die Stelle, eine trage es des anderen Last. Häng dich rein, schau, wie es deinem Bruder oder deiner Schwester geht. Du bist Gott, dem Jesus und dem Heiligen Geist nicht egal. Aber Vertrauen ist ein permanentes Training. Und so wie wir uns untereinander trainieren, wie wir miteinander umgehen und Vertrauen untereinander aufbauen, so können wir auch lernen, Gott mehr und mehr zu vertrauen. Vieles, was wir im Vertrauen lernen, können wir nur auch untereinander lernen. Und wenn wir untereinander vertrauen, wenn wir unseren Brüdern, Schwestern, Freunden vertrauen, fällt es uns auch leichter, zu Gott zu vertrauen. Das ist für mich eine so wichtige Sache. Das erfordert aber Demut auf allen Seiten. Von dir, der betroffen ist, der was erzählen will, demütig zu sein, das überhaupt zu erzählen, gleichgültig, welche Resonanz das hat, und vom anderen nachzufragen, wenn du nicht verstehst. Und nicht zu sagen, na, es ist komisch, wenn ich nachfrage. Nein. Es ist nichts komisch für Gott. Und jeder Mensch ist besonders. Und jeder Mensch, und da ist nicht berücksichtigt, welche Probleme er hat. Jeder Mensch ist besonders in Gottes Augen. Und jeder Bruder und jede Schwester ist besonders. An dieser Stelle möchte ich zum Abendmahl überleiten und wir kommen dann zu Lukas 23, 41 bis 42. Wir sind es zwar mit Recht. Es geht um der eine Verbrecher sagt zum anderen Verbrecher am Kreuz. Wir sind zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts getan. Und er sprach: Jesus, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Jesus kümmert sich um andere Menschen bis zu seinem letzten Atemzug. Einer der Verbrecher, der mit ihm gekreuzigt wird, wird das Paradies versprochen am Kreuz. Was ist der große Unterschied zwischen den beiden Verbrechern? Im Grunde genommen haben beide Verbrechen begangen. Und wir lesen selber, sie haben bekommen das, was ihre Taten verdienen. Der Unterschied ist, der eine war demütig und glaubt an Jesus und der andere war es nicht. Und das ist ein großer Unterschied. Glauben und Demut ist das, was die Verbrecher unterscheidet. Und das ist auch sehr wichtig. Und das hat auch für unser Leben eine große Bedeutung. Verliere denn die Demut nicht. Verliere den Glauben nicht. Und im Jakobus steht, dass Glauben aus Werk oder das Werk aus Glauben heraus geschehen. Weißt du, ich denke, ein echter Glauben wird Werke hervorbringen, die du stemmen kannst, gleichgültig, wie leistungsfähig du im Moment bist, was du kannst oder was du nicht kannst, sondern du wirst aus Glauben die Werke hervorbringen, die du in diesem Moment tun kannst, für die du zugerüstet bist in dem Moment. Und insofern ist diese Botschaft des Kreuzes eine Botschaft der Liebe, eine Botschaft des Vertrauens und nicht eine Botschaft der Leistung. Du musst dir nichts verdienen. Jesus ist für dich gekreuzigt, weil du so bist, wie du bist, wie deine Lebenssituation ist, ganz gleichgültig, ob du gesund bist, ob du krank bist, ob du alt bist, ob du jung bist, völlig gleichgültig. Du bist für ihn besonders und dafür steht das Kreuz. Lass uns an dieser Stelle für Brot und Wein beten. Vater Gott, ich danke dir so sehr für das Kreuz. Ich danke dir so sehr, dass du das Opfer auf dich genommen hast. Dein Leben für jeden Einzelnen von uns hingegeben hast. Und es ist unvorstellbar, sich vorzustellen, auch wenn nur eine gelebt hätte, wäre das Kreuz notwendig gewesen und du hättest es gemacht. Vater, ich danke dir für deine unglaubliche Liebe, die du uns hier ins jeden Tag bringst, für deine Hoffnung, ja, dass du uns das Leben leben lässt, das Leben aber begleitest und dass wir eigentlich so, wie es steht, dass du uns das Leben gibst und so sehr hilfst, durch dieses Leben hindurchzukommen. Vater, ich möchte dich bitten, dass wir immer wieder glauben, dass wir immer wieder Ehrfurcht vor dir haben, dass wir immer wieder deine Stärke, deine Kraft sehen in jedem einzelnen Bereich, der uns berührt. Vater, lass uns die Hoffnung niemals verlieren. Die Hoffnung, die du für uns hast. Lass uns gespannt sein, was du im Kapitel unseres Lebens schon geschrieben hast, Vater. Und lass uns gespannt sein und immer wieder wissen, dass du niemals über unsere Kraft uns herausfordern wirst, Vater. Ich danke dir, dass wir immer wieder zu dir unsere Hände reichen können und sagen, lieber Vater, halt uns an der Hand und begleite uns durch unser Leben. Ich danke dir und ich bete im Namen Jesu. Amen.